Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Diner des Grauens, das Debüt des texanischen Autors A. Lee Martinez. Der coolste Werwolf Earl und der fetteste Werwolf Duke treffen auf Zombie-Kühe, eine monströse Bardame und singende Yucca-Palmen. Und das ist erst der Anfang. Bon Appetit. Irgendwo im Nirgendwo, an einer verlassenen Straße, träumte das Diner von den hungrigen Toten. Und von zwei Männern. Naja, es waren nicht Männer im eigentlichen Sinn. Earl wurde unsanft in seinem Sitz durchgeschüttelt, als der Pickup über ein Schlagloch rumpelte. Sein Bier glitt ihm aus der Hand und landete auf seinem Schoß. Er knurrte ein paar Flüche, als er die Bierdose nicht schnell genug zu fassen bekam, um eine gelbe Pfütze in seiner Leistengegend zu verhindern.
»Zur Hölle, Duke! Musst du jedes verdammte Loch in der Straße mitnehmen?«
Duke zuckte die Achseln und murmelte eine Entschuldigung.
»Schon gut. Versuch einfach darauf zu achten.«
Earl griff in die Sammlung leerer Bierdosen.
»Also, wenn dies hier das letzte Bier war, trete ich dir in den Arsch.«
Wie Arthur Excalibur zog er eine volle Bierdose hervor.
»Du hast Glück.«
Er knackte sie und stürzte die Hälfte des Inhalts hinunter. Duke knurrte.
»Wie sieht's mit Benzin aus?« fragte Earl.
»Wir haben genug.«
»Wie viel?«
»Genug!«
»Verdammt, kannst du nicht mal eine Frage einfach beantworten?«
Duke ließ sich einen Moment Zeit, um sich aus dem Fenster zu beugen und auszuspucken.
»Wir haben genug, Earl!«
Der verrostete graue Kleintransporter holperte die staubige Straße entlang, die eigentlich mehr eine Schlaglochpiste war. Die abgenutzten Stoßdämpfer konnten gegen die steinige, von Löchern übersäte Fahrbahn nichts ausrichten, und mit jedem Ruck ratterte der Motor, als wollte er aus der Haube springen. Das Radio funktionierte nicht. Das hatten sie auf Kosten einer Hank Williams Jr. Kassette feststellen müssen. Schwarzer Bandsalat hing aus dem Rachen des Apparats, das unvermeidliche Ergebnis eines erfolglosen Rettungsversuchs. Die Insassen schwiegen. Nur das Klappern von 76 leeren Bierdosen störte das Schweigen. 76 war die genaue Anzahl der Biere, die auf den Vordersitz passten, bevor der Platzmangel eine Verlegung auf die Ladefläche notwendig machte. Das Fahrzeug war ein unpassendes Fortbewegungsmittel für den Earl of Vampires und den Duke of Werewolves. Aber für einen Vampir, der zufällig Earl hieß, und einen Werwolf, der sich Duke nannte, war es vollkommen in Ordnung. Um ehrlich zu sein, sie hatten schon ganz andere Sachen mitgemacht, wenn es nötig war.
»Du weißt schon, dass es noch 30 Meilen bis zur nächsten Tankstelle sind, oder?«
Earl warf einen Blick auf die Benzinanzeige. Sie zitterte im roten Bereich.
»Hättest beim letzten Stopp tanken sollen. Ich hab's dir doch gesagt.«
Die nächsten Minuten verbrachte er damit, finstere Blicke in Dukes Richtung zu schicken. Der Vampir war ein sehniger Kerl, blass, wie man es von einem Vampir erwartet, mit einem Überbiss, einer großen Nase und spärlichen Haaren, erfolglos quer über den Kopf gekämmt. Der Werwolf war groß und haarig, sogar in seiner momentanen menschlichen Gestalt. Sein riesiger Bauch passte mit Mühe gerade noch hinter das Lenkrad. Eine grüne Baseballkappe versuchte seine dicke, dunkelbraune Mähne im Zaum zu halten. Vergeblich. Er hatte es nie geschafft, sich ein Bart wachsen zu lassen, aber ein ständiger Bartschatten bedeckte sein Gesicht. Earl trug einen abgetragenen Overall, der mindestens so alt war wie er, was der Ordnung halber gesagt viel älter war, als er aussah, aber trotzdem nicht so furchtbar alt für einen Vampir. Duke trug Jeans, eine Lederjacke und ein T-Shirt mit der Aufschrift »No Fat Chicks«.
»Bei nächster Gelegenheit sollten wir uns auch neue Reifen besorgen, Duke.«
»Die Reifen sind in Ordnung.«
»Der eine platzt bald.«
»Tut er nicht.«
»Was verstehst du schon von Reifen, Blödmann?«
»Ich weiß, dass er nicht platzt.«
»Super. Aber wenn er's doch tut, wechselst du ihn.«
»Okay.«
Duke machte sich nicht die Mühe, darauf hinzuweisen, dass der Wagen bereits auf Reserve fuhr. Wieder legte sich eintöniges Klappern über das Führerhaus. Die folgende halbe Stunde lang. Der funktionierende Scheinwerfer des Pickups zerschnitt die Dunkelheit einer wolkenverhangenen Nacht, in der nur eine schmale Mondsichel hing. Ab und zu erschien ein einsamer Briefkasten oder ein Tierkadaver auf der ansonsten wenig bemerkenswerten Straße. Schließlich tauchte schimmerndes Neonlicht zögernd aus der Dunkelheit auf. Es war ein 3 Meter hohes Schild neben einem Betonbunker. Die Aufschrift lautete »Gilt's All Night Diner«. Duke bog ab.
»Ich habe Hunger«,
erklärte er, bevor Earl anfangen konnte, ihm auf die Nerven zu gehen. Earl tat es trotzdem.
»Du hättest doch vorhin was essen können. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dir was besorgen.«
»Vorhin hatte ich keinen Hunger.«
Duke zog seine Mütze tiefer, bis sie seine Augen fast bedeckte, und hiefte seinen massigen Körper vom Fahrersitz. Die Federung des Pickups stöhnte, als sich der Wagen 10 Zentimeter hob.
»Du hättest dir ein Sandwich kaufen können. Das ist dein Problem. Du denkst nie voraus. Du lebst immer im Jetzt. Du hast einen reaktiven Verstand.«
Duke verfluchte den Tag, an dem Earl eine dieser eselsohrigen Ausgaben von Dianetik in die Finger bekommen hatte. Der Werwolf zögerte und schnüffelte.
»Was ist denn jetzt?« fragte Earl.
»Nichts.«
Er neigte den Kopf.
»Dachte für eine Minute, ich würde was riechen.«
»Was? Was hast du gerochen?«
»Zombies.«
»Jesus, Duke. Hier ist in 100 Meilen Umgebung überhaupt nichts. Wo in aller Welt sollten hier Zombies herkommen?«
»Von da drüben.«
Duke deutete mit dem Daumen über seine Schulter, als er das Diner betrat. Wie aufs Stichwort legte sich der Staub, den der Pickup aufgewirbelt hatte, und enthüllte einen kleinen Friedhof.
»Oh!«
Duke ging hinein. Ein großer schwarzer Rabe saß auf dem Neonschild des Diners. Der Vogel legte den Kopf schräg und fixierte Earl mit einem grausamen schwarzen Auge.
»Was starrst du mich so an?«
Er warf einen Stein nach dem Raben, verfehlte ihn aber. Dem Vogel schien das egal zu sein. Er blieb sitzen, ohne eine Feder zu rühren. Seufzend machte sich Earl auf den Weg hinein. Dukes abgelatschte Wanderstiefel quietschten mit jedem Schritt auf dem abgetretenen Linoleumboden des Diners. Earls Flipflops schlappten gedämpft. Das Diner war erstaunlich groß, wenn man seine einsame Lage bedachte. Es gab genug Sitzecken, Tische und Barhocker für eine halbe Kompanie. Aber der Raum war verlassen. Die Neonröhren summten widerwärtig. 2 billige Drucke mit Wüstenlandschaften hingen neben den Toiletten. Ein Farn schmückte eine Säule. Ein gesprungener Keramiktopf stand in einer Ecke. Es waren klägliche, aber vergebliche Versuche, dem Raum Atmosphäre zu geben. Er blieb so leer, dass er in seiner Leere fast schon vulgär wirkte. Das auffälligste Detail war ein braunroter Fleck am Fuß der Säule, der an seiner breitesten Stelle einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern aufwies. Ein normaler Mensch hätte nicht weiter darüber nachgedacht und ihn für einen Rostfleck oder Schimmel gehalten. Aber sowohl Earl als auch Duke besaßen empfindliche Nasen. Er roch nach Blut. Der Fleck sah alt aus, aber der Geruch, wenn auch schwach, war frisch. Eine Stimme drang aus dem Hintergrund.
»Bin gleich für euch da!«
Sie setzten sich an die Theke. Der Geruch nach Fett ließ es in Dukes Magen rumoren. Earl fuhr mit seiner Psychoanalyse fort.
»Also, ich habe Ziele, und mein Geist richtet sich in aufgeklärter Art und Weise auf diese Ziele. Ich habe den Clear-Status erreicht. Während du nur jedem Impuls nachgibst, der in dein blödes Hirn gerät...«
»Zumindest habe ich einen Schatten!«
Der Vampir warf einen Blick auf den Boden. Sein Schatten war tatsächlich schon wieder fort. Das tat er ziemlich oft. Manchmal verschwand er für Stunden oder sogar Tage. Earl hasste das. Er wusste, ganz egal, wohin er ging, sein Schatten hatte mehr Spaß als er selbst. Und wenn der Schatten war, wo er hingehörte, hatte er die Neigung, sich gegen Earls Willen zu bewegen, ihn zu verspotten und einfach lästig zu sein. Von allen Problemen, mit denen sich Untote herumschlagen mussten, zu viele, um sie alle aufzuzählen, war der Schatten wahrscheinlich das Trivialste, dafür aber auch das Nervtötendste. Wohl wissend, wie sehr es Earl auf die Nerven ging, verzog Duke das Gesicht, um ein Lächeln anzudeuten. Earl zermarterte sich das Hirn auf der Suche nach einem cleveren Gegenschlag.
»Leck mich!«
Die Küchentür schwang auf und eine große, plumpe Frau schlurfte heraus. Sie trug ein T-Shirt und eine abgeschnittene Jeans, die ihren wackelnden Hintern nur knapp zusammenhielt. In rollenden Wellen breitete sich Zellulite bei jedem Schritt aus. Eine schmutzige Schürze spannte sich über ihren gewaltigen Brüsten. Das Haar, ein wirres, wasserstoffblondes Durcheinander, hing über die linke Hälfte ihres Gesichts und über die Schultern. Sie lächelte und entblößte Zähne in der Größe und Farbe von Maiskörnern. Ein fleckiges Namensschild steckte an ihrem Kragen, mit der Aufschrift Loretta in hellgrünen Buchstaben neben einem strahlenden Gesicht.
»Morgen, Jungs. Was kann ich euch bringen?«
Duke fischte tief in seinen Taschen und ließ eine Handvoll zerknüllter Scheine und 83 Cent auf die Theke fallen.
»Was bekomme ich dafür?«
Die Kellnerin schob das Geld mit dem hinteren Ende ihres Stifts herum.
»Gegrilltes Käse-Sandwich, ein paar Pommes, eine Portion Chili und eine Cola.«
Er nickte.
»Nichts für mich. Danke«, fügte Earl hinzu. »Ich habe schon gegessen.«
Loretta verschwand in der Küche. Duke, der mehr als einmal die frischen Eingeweide eines Mannes auf dem Boden verteilt gesehen hatte, wandte sich von dem unangenehmen Anblick ihrer wabernden Rückseite ab. Earl war zu beschäftigt mit der Suche nach seinem Schatten, um es zu bemerken. Der Kopf der Kellnerin erschien in dem rechteckigen Fenster, das einen Blick in die Küche erlaubte.
»Wo wollt ihr hin?«
»Eigentlich nirgendwo hin«, antwortete Earl. »Wir fahren nur so rum.«
»Spricht nichts dagegen. Verdammt, manchmal wünschte ich könnte alles aufgeben und einfach dahin gehen, wo der liebe Gott es für richtig hält.«
Sie klatschte etwas auf den Grill und ein brutzelndes Geräusch füllte den Raum.
»Ihr Jungs habt nichts Komisches auf dem Weg hierher gesehen, oder?«
Earl schnaubte.
»Wie? Komisch?«
»Ihr würdet es wissen, wenn ihr es gesehen hättet. Und? Wo kommt ihr her?«
»Aus der Gegend.«
Sie grinste.
»Entschuldigt, ich komme immer ins Quatschen, wenn nichts los ist. Wollte mich nicht in eure Angelegenheiten mischen.«
10 Minuten später stellte sie vor Duke einen Teller ab. Aus dem Käse tropfte eine fettige Pfütze und die Fritten waren matschig und braun. Aber das Chili schien kochend heiß zu sein. Er tauchte seinen Löffel in die dicke, braune Mischung und probierte.
»Und? Wie ist es?« fragte Earl.
»Gut. Bisschen viel Knoblauch.«
Duke beugte sich zu ihm hinüber und blies seinem Reisegefährten eine ordentliche Dosis Atem ins Gesicht. Earl wich zurück, fiel von seinem Hocker und landete auf dem Boden. Seine Nasenflügel blähten sich und sein Gesicht verzerrte sich zu einer finsteren Grimasse.
»Du Arschloch!«
Duke lachte. Loretta lächelte. Ihr Lächeln verschwand jedoch, als ihr Blick auf die Glastür des Diners fiel.
»Ach, verdammt! Nicht heute Abend!«
Earl warf einen Blick auf die Vorderfront. 9 schwankende Leichen in verschiedenen Stadien der Verwesung pressten sich gegen die Scheibe. Ihre gelben Augen, derer die Augen hatten, starrten hungrig hinein. Violette Zungen fuhren sich über auflösende Lippen.
»Hab doch gesagt, dass ich Zombies gerochen habe!«
sagte Duke, ohne von seinem Essen aufzuschauen. Die lebenden Toten bahnten sich einen Weg durch die splitternden Glastüren. Der vorderste Leichnam, in einem blauen Paisley-Anzug, stapfte auf steifen Beinen vorwärts.
»Keine Sorge, Jungs. Ich mach das schon.«
Loretta zog eine doppelläufige Schrotflinte hinter der Theke hervor, zielte und drückte ab. Der Kopf des blau gekleideten Zombies explodierte in einem Schauer aus Erde, Knochen und Maden. Der Leichnam machte noch einen Schritt, bevor er vornüberfiel. Der nächste Zombie erlitt dasselbe Schicksal. Loretta entfernte die leeren Patronenhülsen und kramte unter der Theke herum.
»Verdammt, ich habe keine Munition mehr. Wartet, hinten ist noch was.«
In einem Tempo, das ihren Umfang Lügen strafte, stürmte sie in die Küche. Die 7 restlichen Zombies schlurften vorwärts und legten langsam die 5 Meter zwischen der Tür und den Kunden zurück.
»Machst du das, Duke?«
»Ich esse gerade.«
»Willst du behaupten, ich hätte Angst?«
Duke seufzte. Für einen erleuchteten Vampir konnte Earl verdammt empfindlich sein.
»Hab ich nie gesagt!«
»Du hast es angedeutet.«
»Verdammt, Earl! Wenn ich was zu sagen habe, sage ich es einfach. Ich deute einen Scheiß an!«
Der Werwolf verschlang ein Drittel seines Sandwiches mit einem Bissen.
Immerhin hast du doch diesen aufgeklärten Geist. Ich habe nicht gedacht, dass du Angst hast.
Ich werde dir zeigen, wer hier Angst hat.
Der Vampir krempelte seine Ärmel hoch und ging hinüber zu einem der Zombies. Er holte zu einem ungeschickten rechten Haken aus. Sein Ziel machte keine Anstalten, ihm auszuweichen. Mit einem trockenen Knacken flog der Kieferknochen des Zombies durch den Raum. Die Bestie stolperte rückwärts.
»Ich hab vor gar nichts Angst!«
Earl landete bei einem zweiten Gegner einen Schlag. Dessen Kopf drehte sich auf den Rücken.
»Ich bin unsterblich, du Blödmann!«
rief Earl seinem Gefährten zu.
»Glaubst du, ein Haufen wurmzerfressener Arschlöcher kann mir irgendwas anhaben?«
Er bot all seine übernatürliche Kraft auf und stieß seine Faust in den Brustkorb eines Zombies. Zerbrechliche Rippen und vertrocknete Organe gaben nach und sein Unterarm stieß durch den Leichnam. Er zog, aber sein Arm steckte fest.
»Gott verdammt!«
Der aufgespießte Zombie packte ihn an der Kehle. Vampire müssen zwar nicht atmen, aber selbst für einen Untoten kann ein gequetschter Kehlkopf unangenehm sein. Earl trat seinem Angreifer gegen dessen dünnes Bein. Es brach unterhalb des Knies ab. Der Zombie hüpfte einbeinig und verstärkte den Griff, während seine Brüder und Schwestern ihr Opfer einkreisten.
Duke, krächzte Earl. »Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen!«
Die Leichen fielen in einem wirren Knäuel über ihn her.
»Scheiße!«
Duke stopfte sich eine Handvoll matschige Pommes in den Mund und zog seine Jacke aus, gefolgt von seinem T-Shirt. Er war gerade dabei, seine Stiefel aufzumachen, als Loretta zurückkam.
»Wo ist Ihr Freund?«
Er nickte in Richtung des Haufens ächzender Toter. Sie schoss auf zwei der oberen Leichname und lud hastig nach.
»Tut mir wirklich leid für Ihren Freund hier. Wie wär's mit einem gratis Stück Apfelkuchen? Ich kümmere mich nur vorher noch um diese gottlosen Scheußlichkeiten.«
Duke zog seine Jeans aus und stand vollkommen nackt da. Der Werwolf fand es zeitsparend, sich gar nicht erst mit Unterwäsche aufzuhalten. Er warf seine Kleider in einem Haufen auf die Theke.
»In Ordnung. Ich bin soweit.«
Der Bär von einem Mann verwandelte sich in einen Wolf von einem Mann. Seine beeindruckende Gestalt von knapp 2 Metern dehnte sich zu einer haarigen, affenähnlichen Gestalt aus. Kraftvolle Muskeln wölbten sich unter kohlschwarzem Fell. Furchtbare Klauen sprossen aus seinen Fingerspitzen. Große, gelbe Zähne wuchsen aus seinem Zahnfleisch. Duke ließ sich auf alle Viere fallen.
»Ach du Scheiße!«
stieß Loretta atemlos hervor. Der durchschnittliche Zombie ist keine Kampfmaschine. Seine kämpferischen Fähigkeiten entspringen einer zielstrebigen Entschlossenheit und einer gewissen, wandelnden, leichnameneigenen Tendenz, an einer einmal angefangenen Sache festzuhalten. Der durchschnittliche Werwolf dagegen ist eine unübertroffene Tötungsmaschine mit bösartigen Zähnen und Klauen, gepaart mit übernatürlicher Anmut, Kraft und vollendeten Raubtierinstinkten. Und Duke war nicht bloß der durchschnittliche Werwolf. Er schnitt eine Schneise durch die Leichen und knipste beiläufig ihre Köpfe ab. Innerhalb von 4 Sekunden lagen die 5 restlichen Leichname in zuckenden Haufen auf dem Boden verteilt.
»Verdammt, Duke«, knurrte Earl. »Ich glaube, eins von diesen Dingern hat mich gebissen.«
Duke lachte trocken.
»Zombies haben keinen Magen für untotes Fleisch. Das weißt du doch.«
Er ging zur Theke zurück und setzte sich. Der Metallhocker bog sich unter seinem vollen, lykanthropen Gewicht.
»Also, wie war das mit dem Kuchen?«
Loretta legte den Hahn der Schrotflinte um.
»Ihr Jungs habt doch keine faulen Tricks vor, oder?«
»Das kommt auf den Kuchen an.«
»Wir haben seit Ewigkeiten niemanden getötet, Ma'am«,
versicherte Earl.
»Und was war mit diesem Lastwagenfahrer letzten Dienstag?«
fragte Duke.
»Ach, der zählt doch nicht. Er wollte es nicht anders. Schauen Sie, Miss, unter all diesen Haaren ist Duke nur ein niedlicher kleiner Welpe. Und ich habe schon gegessen. Also, nehmen Sie das Ding runter. Wir werden Ihnen nichts tun und wenn Sie nicht gerade Silberschrot da drin haben, wird es sowieso keinem von uns was anhaben können.«
Loretta erkannte, dass er recht hatte und legte ihre Schrotflinte auf die Theke.
»Naja, Ihr scheint mir ja ganz nett zu sein und habt mir außerdem Munition gespart. Ich schätze, dafür ist ein gratis Stück Kuchen nicht zu viel verlangt.
Sie ging zu der sich drehenden Kuchenauslage, die bis auf einen halben Apfelkuchen leer war.
»Passiert hier sowas öfter?«
fragte Earl. Sie seufzte.
»Alle paar Wochen. Normalerweise sind es nur 3 oder 4 dieser Bastarde. Ich muss euch vermutlich nicht sagen, dass das mein Geschäft schon ziemlich geschädigt hat.«
»Haben Sie mal versucht, was dagegen zu tun?«
»Ich hatte nach dem 2. Mal einen Priester da, um den Friedhof zu segnen und zu exorzieren. Hat wohl nicht funktioniert. Danach dachte ich, ich könnte es aussitzen. Das ist das Komische an der Sache. Es werden nicht mehr als 100 Gräber auf diesem Friedhof sein, aber ich habe schon mehr als 150 von denen gekillt. Mit diesen hier 181. Ich will verdammt sein, wenn ich weiß, wo die alle herkommen. Da wurde schon seit Jahren keiner mehr begraben.«
»Klingt nach einem Problem«, bemerkte Earl.
Sie nickte und stellte einen Teller vor Duke ab. Der Werwolf griff mit seiner riesenhaften Hand nach einer Gabel und nahm einen Bissen.
»Und?«
Sie starrte seinen Wolfskopf an und suchte nach irgendwelchen Anzeichen eines Lächelns auf seiner Schnauze.
»Er schmeckt ihm«,
Earl deutete auf den munter wedelnden Schwanz des Werwolfs.
»Freut mich zu hören. Ich hab ihn selbst gebacken.«
Sie klatschte in ihre fleischigen Hände.
»Sagt mal, sucht ihr Jungs vielleicht Arbeit?«
»Wir könnten uns um dieses Zombie-Problem kümmern«, stimmte Earl zu.
»Eigentlich meinte ich eher, dass ich jemanden gebrauchen könnte, der mir hilft, eine neue Gasleitung für den Ofen zu verlegen. Aber wenn ihr euch um diese verdammten Leichen kümmert, lege ich nochmal 100 und ein bisschen Benzin drauf.«
Der Werwolf und der Vampir tauschten nachdenkliche Blicke. Duke schob ihr seinen leeren Teller zu.
»Legen Sie noch ein Stück Kuchen drauf und wir sind im Geschäft.«
Ihr Name, oder der Name, den ihre Adoptiveltern ihr gegeben hatten, war Tammy. Aber ihre Anhänger nannten sie Mistress Lilith, Königin der Nacht. Im Augenblick hatte sie nur einen Jünger, und der war eher daran interessiert, einen Weg in ihr Höschen zu suchen, als den Pfad für die alten Götter zu öffnen. Chad Roberts fehlte es an wahrer Hingabe, aber in einem Kaff wie Rockwood, mit 5 Quadratmeilen Stadt verteilt auf 30, ein Heer von Gläubigen zu versammeln, war keine leichte Aufgabe. Sie hätte sich Chad nicht unbedingt ausgesucht, wenn sie die Wahl gehabt hätte, doch als muskelbepackter Lakai konnte er ganz nützlich sein. Tammy und ihre Ein-Personen-Anhängerschaft kauerten an ihrem zeremoniellen Feuer in den ausgebrannten Überresten von Make-Out Barn. Er summte die Erkennungsmelodie von Bonanza, während er mit dem Finger Muster in den Schmutz zeichnete. Das Licht der Flammen flackerte auf ihrem rituellen Dolch.
Tammy?
Sie warf ihm einen strengen Blick zu.
Mistress Lilith, korrigierte er sich schnell. Ich glaube nicht, dass Sie kommen.
Seufzend schnappte Tammy die zerfledderte, gekürzte Ausgabe des Necronomicon von ihrem Kleiderstapel. Sie blätterte in den Seiten zum Ritual von Thanatos auferstandene Kinder. In dem Buch stand jedoch nichts, was ihr hätte weiterhelfen können. Sie hatte die Zeremonie schon ein 1000 Mal ausgeführt. Sogar Chad, der nicht gerade helle war und absolut nichts von schwarzer Magie verstand, kannte den Zauberspruch auswendig. Nein, es war kein formaler Fehler. Es musste an den Zombies liegen. Es waren einfach nicht genug.
»Verdammte, fette, alte Schlampe!«
Jeder normale Mensch würde vor den auferstandenen Toten fliehen. Warum tat sie es nicht? Etwas Neues musste her. Etwas Mächtigeres. Sie ignorierte Chads starren Blick auf ihre Brüste und blätterte in dem Buch. Tammy war an diese Blicke gewöhnt. Nicht nur von ihrem Anhänger, sondern von all den Jungs in Rockwood. Von allen 9, die in ihrem Alter waren. Sie war sehr viel hübscher als die anderen Mädchen. Außer Denise Calhoun, dieser fetten Kuh mit ihren Körbchengröße C-Titten. Aber Denise war weiß, während Tammy adoptiert und das einzige japanische Mädchen in der Stadt war, mit einem exotischen Vorteil gegenüber Denise, deren Eltern sie Make-up tragen ließen. Obwohl sie damit aussah wie eine Schlampe.
»Was machen wir jetzt, Mistress Lilith?«
fragte Chad, rückte näher und strich über ihr langes, seidiges Haar. Sie schob ihn weg.
»Ich denke nach, du Idiot.«
Chad ließ sich nicht so schnell entmutigen. Er ließ seine überentwickelten Brustmuskeln in einer Art Primatenpaarungsritual spielen. Sie las weiter.
Tun wir es nun oder nicht?
Warum gehst du nicht in die Ecke und machst es dir selbst?
Mit hängenden Schultern stand er da.
Ach komm schon, Tammy. Big Jimmy braucht Liebe.
Mistress Lilith,
antwortete sie.
Entschuldigung.
Sein Ton wurde weinerlich.
Komm schon, Mistress Lilith, bitte.
Ach, schon gut.
Sie legte das Buch mit einem Seufzen beiseite. Diesen Dummkopf konnte man unmöglich ignorieren, wenn er geil war. Und er war immer geil. Chad grinste und zog ein Kondom aus seiner ordentlich gefalteten Hose. 19 stöhnende, schwitzende Sekunden später stieg Tammy von Big Jimmy. Den ganzen 7,5 Zentimetern. Chad schlief sofort tief und fest ein und sie kehrte zurück zu ihren Forschungen. Es gab viel zu tun. Bald würden die Planeten im Einklang sein. Das Tor würde sich öffnen und die Welt mit wunderschöner Dunkelheit überfluten. Ihre Herren würden ihren rechtmäßigen Thron besteigen und sie würde an ihrer Seite regieren, während sich Denise Calhoun in ewiger Höllenqual heiser schrie. Wenn sie nur irgendwie in dieses Diner gelangen könnte. Loretta zog an der Kette und eine staubige 40 Watt Glühbirne tat ihr Bestes, um den Lagerraum des Diners zu beleuchten.
Es ist nichts Großartiges, Jungs, aber es ist das Beste in der Stadt. Ein Stück die Straße hinauf gibt es noch ein Motel.
Das ist schon in Ordnung.
Earl trat mit einem Ende eines Schrankkoffers in den Händen ein. Duke, der das andere Ende trug, folgte. Der Werwolf ließ seine Seite fallen und der Koffer schlug mit einem leichten Knall auf den Boden, wobei er eine Staubwolke aufwirbelte.
Verdammt, Duke! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du damit vorsichtig sein sollst?
Loretta schwang ihre fleischigen Arme herum, um die Vorzüge des Lagerraums zu unterstreichen.
Hier ist ein Spülbecken und ein Feldbett gibt's auch. Und da drüben, auf dem Regal unter den Corned Beef Dosen, liegen ein paar Decken und ein Kissen. Das Waschbecken kann ziemlichen Lärm machen und das Wasser trinkt ihr einfach nicht, wenn es dunkelbraun ist. Hellbraun ist okay.
Sie hielt inne und ordnete die Regale.
Es gibt nur eine Regel. Hier drin wird nicht gegessen. Es ist schon so schwer genug, die Nager hier rauszuhalten, auch ohne Krümel überall. Und mit den ganzen Zombies und allem habe ich es ohnehin schwer genug, meine Lizenz nicht zu verlieren.
Kein Problem.
Earl warf den Deckel des Schrankkoffers auf und stieg hinein.
Kannst du mir das Kissen rüberreichen, Duke?
Was stimmt nicht mit dem, das du da drin hast?
Es ist platt.
Und was soll ich da tun?
Gib mir einfach das Kissen, du Arsch. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dieser verdammten Kiste schlafen muss. Da kann ich dein Gerede nicht auch noch gebrauchen.
Duke schleuderte das fleckige Kissen in den Koffer.
Da, nimm es schon.
Danke, Haarknäuel.
Bitteschön, Bela.
Eines möchte ich noch klarstellen, sagte Loretta. Ich weiß nicht, was ihr Jungs in eurer Freizeit für heidnische Dinge treibt. Das ist eure Sache. Aber unter diesem Dach dulde ich keine Unanständigkeiten. Das heißt, es wird nicht herumgehurt, nicht getrunken und auch nicht geraucht. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Bedürfnisse habt, von denen ihr denkt, dass ich sie besser nicht kennen sollte.
Sie fixierte den Vampir.
Kümmert euch anderswo darum. Haben wir uns verstanden?
Yep.
Earl schloss sein Bett. Der Morgen graute in Rockwood. Duke war von Natur aus nachtaktiv. Loretta, als Besitzerin, Betreiberin von Guild's All Night Diner, schlief ebenfalls tagsüber. Aber die ehemaligen Zombies, jetzt nur noch verwesende Leichen, würden sich gewiss nicht von selbst wegräumen. Duke lud die Körper auf Lorettas Pickup, während sie die Glasscherben zusammenkehrte.
»Wie kommt es«, fragte sie, »dass kein einziger Zombie herausfinden kann, wie eine Tür funktioniert? Selbst der dümmste Idiot kann doch drücken!«
Duke warf den letzten Leichnam auf die Ladefläche, als ein braunes Polizeiauto auf dem ungepflasterten Parkplatz des Diners hielt. Ein großer, hagerer Mann trat in die unerbittliche Morgensonne.
»Morgen, Sheriff!«
Er tippte an seinen Stetson.
»Loretta, ich dachte, ich hätte Bussarde gesehen. Hattest wohl wieder einen Zwischenfall letzte Nacht?«
»Jap. Sheriff, das ist Duke. Er bleibt eine Weile und hilft mir mit der neuen Gasleitung. Duke, das ist Sheriff Marshall Cobb. Er ist in diesem Bezirk das Gesetz.
Cobb lachte leise.
Sie macht mehr draus, als es ist. Wir haben hier im Bezirk gute Leute. Der ganze Ärger kommt von den Durchreisenden. Hab ihren Nachnamen nicht mitgekriegt, Partner.
Duke wischte sich die verschwitzte Stirn mit dem Handrücken ab.
Smith!
Cobb lächelte skeptisch. Er war 5 Zentimeter größer als Duke, aber seine schlanke Gestalt wurde vom Schatten des kräftigeren Mannes verschluckt. Er nahm seine Sonnenbrille ab und blickte Duke direkt in die Augen.
Nun ja, Mr. Smith, Sie sehen mir wie ein anständiger, gesetzestreuer Bursche aus. Ich denke nicht, dass wir Probleme bekommen werden.
Nein, Sir.
Schön zu hören.
Er beugte sich hinunter und schob ein Zombiebein weg.
Puh, die Dinger verwesen bei dieser Hitze ganz schön schnell.
Da sagst du was,
stimmte Loretta zu.
Das wirst du doch nicht melden, Marshall.
Er zuckte die Achseln.
Wüsste nicht warum. Solange du hier aufräumst, bevor die Bussarde hungrig werden.
2 riesenhafte Vögel saßen auf dem Schild des Diners. Einige andere kreisten darüber und krächzten ungeduldig.
Ich bringe sie gerade rüber zu Red.
Tu das. Ich nehme nicht an, dass ich dich wegen was Kaltem zu trinken bemühen darf.
Bedien dich.
Sheriff Cobb machte sich eine Limo, stieg in sein Auto und verschwand auf der langen, staubigen Straße. Duke und Loretta kletterten in den Truck und starteten in die andere Richtung. Duke verbrachte die Fahrt damit, still die Gegend zu betrachten. Es gab nicht viel zu sehen. Nur die weite Ebene der Wüste, unterbrochen von Kakteen, Steppenläufern, Flecken braunen Grases und gelegentlichen Gebäuden. Rockwood war ohne Plan gewachsen, und das konnte man sehen. Es gab Wohnwagen und Lehmkonstruktionen, baufällige Hütten und 3-stöckige Herrenhäuser. Manche hatten weiße Lattenzäune und gepflasterte Auffahrten. Andere waren mit Draht umzäunt, mit Kühen und Hühnern im Vorgarten. Die einzige Gemeinsamkeit war viel leeres Gelände dazwischen. Die Bürger von Rockwood schätzten ihren persönlichen Freiraum. Schließlich hielten sie neben einem Holzgebäude. Ein Schild über der Tür verkündete Reds Tierpräparationen und Leichenhalle. 2 Pitbulls zogen an ihren Ketten und meldeten bellend die Ankunft des Trucks. Ein faltiger, alter, schwarzer Mann tauchte aus der Hütte auf.
»Hab wieder eine Ladung für dich, Red!«
Er warf einen Blick auf den Leichenhaufen.
»Oh Mann, das sind diesmal eine ganze Menge!«
9 Stück«,
bestätigte sie.
»Ich hole die Schubkarre. Kümmern Sie sich nicht um die Mädels, mein Freund. Die bellen nur.« Solange sie aus ihrer Reichweite bleiben.
Die Hände in den Taschen stand Duke nur Zentimeter von ihren schnappenden Kiefern entfernt. Sie brauchten 3 Fuhren mit der quietschenden Schubkarre, um die verwesenden Leichenteile vom Truck ins Krematorium zu transportieren, das sich auf der Rückseite des Gebäudes befand. Als sie fertig waren, zählte Loretta eine Handvoll Scheine ab.
Der übliche Satz?
$40 pro Kopf.
»Die verdammten Dinger kosten mich ein Vermögen.«
»Ich geb dir schon Mengenrabatt«,
bemerkte Red.
»Ich weiß, und ich weiß es auch zu schätzen. Aber jedes Mal, wenn das passiert, endet es damit, dass ich ein paar Hunderter für die Entsorgung und die Glasreparaturen hinblättere. Und das Geschäft boomt im Diner nicht gerade. Manchmal frage ich mich, ob der liebe Gott mich auf die Probe stellt.«
»Das würde das eine oder andere erklären«,
stimmte Red zu. Duke kauerte neben den geifernden Hunden und streckte die Hand aus.
»Das würde ich nicht tun«,
warnte Red.
»Es sei denn, Sie wollen einen Finger verlieren.«
Die Hunde zögerten, schnüffelten an seiner Hand und begannen, die Handfläche zu lecken. Er kratzte ihre Schnauzen und tätschelte ihre Hälse.
»Verdammt! Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe!« »Diese Bestien hassen doch jeden, sogar mich. Ich muss ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln, wenn ich sie füttere.«
Die Hunde wandten sich auf den Boden, während Duke ihre Bäuche kraulte.
»Mit Tieren kann ich gut.«
Duke trat gegen Earls Koffer. Der Deckel öffnete sich einen Spalt.
»Schon dunkel?«
»Jo.«
Der Deckel knallte wieder zu.
»Beweg deinen Arsch, Earl!«
Earls gedämpfte Stimme ächzte.
»Nur noch 10 Minuten!«
Duke versuchte, den Koffer zu öffnen, aber der Deckel war von innen verriegelt. Er schlug gegen die Seitenwand. Sie klapperte bei jedem Schlag.
»Verdammt! Nur noch 10 Minuten!«
10 Minuten, ja klar!« grummelte Duke und hob den schweren Koffer in die Luft.
Selbst in seiner momentanen menschlichen Gestalt war er doppelt so stark wie die meisten Männer seiner Größe, und es gab deren nicht viele. Er drehte den Koffer um und schüttelte ihn.
»Schon gut, du Vollidiot!«
Kichernd schüttelte Duke den Koffer noch ein paar weitere Male, bevor er ihn wieder absetzte. Der Deckel flog auf und der benommene Vampir tauchte auf.
»Mein Gott, Duke! Was hat dich denn gebissen?«
»Während du geschlafen hast, musste ich den ganzen Nachmittag graben.«
Er klopfte einen Teil des Schmutzes von seiner Hose.
»Ist doch nicht meine Schuld, dass ich ein Hautproblem habe.«
Duke verzog das Gesicht, als er ihm ein volles Steingutgefäß reichte. Der Vampir hielt sich die rote Flüssigkeit unter die große Nase.
»Was ist das?«
»Frühstück. Ich habe Loretta ein paar Hamburger auspressen lassen.«
»Duke, du weißt, dass ich das kalte Zeug nicht trinken kann. Stellt fiese Sachen mit meiner Verdauung an.«
»Wie du willst. Hab ungefähr eine Meile westlich von hier eine Viehherde gesehen.«
»Eine Viehherde?«
»Das hier ist eine Kleinstadt, Earl. Wäre vermutlich besser, wenn du aufpasst, was du isst.«
Er drehte den Wasserhahn auf, der gleich rasselte und ächzte. Er hielt die Hände unter das braune Wasser und rieb sie kurz aneinander.
»Ich kann was zwischen die Zähne bekommen, ohne den geringsten Ärger zu verursachen.«
»Und was war das in Tulsa?«
»Dass du mir das immer wieder aufs Brot schmieren musst. Ich hab's dir doch gesagt. Das war ein Unfall.«
»Halt dich einfach an die Kühe und Esel«, seufzte Duke. »Hab auch eine Lama-Ranch gesehen. Die hatten ein paar Emus. Könntest du mal ausprobieren, wenn dir nach was Exotischem ist.«
»Na toll. Kannst du wenigstens mitkommen? Dieses Tierding machen, das du immer machst?«
Duke schüttelte seine Hände trocken.
»Sag mir nicht, dass du Angst vor ein paar Kühen hast.«
»Ich hab vor gar nichts Angst, du Arsch. Es ist nur einfacher so.«
Der Werwolf legte sich auf das Feldbett und schloss die Augen.
»Nach dem Frühstück solltest du diesen Friedhof mal checken.«
»Friedhof? Allein?«
»Ich kümmere mich um die Gasleitung. Du übernimmst die Zombies.«
»Aber...«
Duke rollte sich auf die Seite und drehte Earl den Rücken zu.
»Verdammt, ich bin müde. Außerdem weißt du ganz genau, dass du für solche Sachen mehr Talent hast.«
»Aber...«
»Gott, Earl! Manchmal benimmst du dich wirklich wie ein Mädchen.«
Der Vampir richtete sich auf und warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Ich hab vor gar nichts Angst.«
»Ja, ja.
Fick dich, Duke.
Leck mich, Earl.«
Earl stürmte aus dem Diner und wurde nur für einen Moment langsamer, um sein Frühstück neben den Küchenherd zu stellen.
»Danke. Ich suche mir selbst was.«
Loretta warf ihm einen missbilligenden Blick zu, antwortete aber nicht. Sie beugte sich über einen hartnäckigen Fettfleck auf der Theke und schrubbte weiter. Der Vampir fand sein Essen dösend eine halbe Meile westlich des Diners. Er lehnte sich an den Palisadenzaun und beobachtete die schlummernde Kuh. Earl hasste Rinderblut. Das Einzige, was er noch mehr hasste, war kaltes Rinderblut. Er konnte sich zwar von dem Zeug ernähren, aber das hieß nicht, dass er das auch wollte. Doch so ungern er es auch zugab, Duke hatte recht. Das hier war sicherer. Earl musste seine Mahlzeit nicht töten, wenn er aß. Aber manchmal passierten eben Unfälle. In einem Truckstop außerhalb von Tulsa war er während des Abendessens erwischt und von einem Haufen religiöser Spinner fast einen Kopf kürzer gemacht worden. Duke hatte damals seinen Arsch gerettet und seither keinen Tag verstreichen lassen, ohne ihn daran zu erinnern. Earl hatte schon oft Rinder gejagt und die meisten Haustierrassen probiert. Emus schmeckten nicht übel, aber sie waren sehr schreckhaft und traten aus wie die Verrückten. Ziege war gut, aber eine Stunde später war man schon wieder hungrig. Schwein war ganz nett, aber Earl kroch nicht gern im Schlamm herum. Pferde hatten einen fürchterlichen Nachgeschmack und Esel waren bis zu einem gewissen Alter einfach grauenhaft. Lama hatte er nie probiert, hatte es nie geschafft, durch all die Wolle an eine Vene zu gelangen. Er sprang über den Zaun und schlich sich vorsichtig an die Kuh heran. Die Biester waren meist einfach zu erwischen. Er unterdrückte ein Schaudern, als er sich daran erinnerte, wie er einmal einen Stier für eine Ferse gehalten und sich auf seinen Hörnern wiedergefunden hatte, was für den Rest der Nacht ein unangenehmes Loch in seinen Eingeweiden hinterlassen und ein brandneues T-Shirt ruiniert hatte. Nun vergewisserte er sich gründlich, dass ein Euter vorhanden war, bevor er in die Halsader der Kuh biss. Er trank sich satt, so viel er ertragen konnte. Die Kuh schlief die ganze Zeit über. Auf dem Rückweg zum Friedhof ließ er sich Zeit. Friedhöfe waren ihm nicht geheuer. Das war immer so gewesen. Jedes Mal, wenn er als Sterblicher an einem vorbeigekommen war, hatte er spüren können, wie ihn die Augen der Toten anstarrten. Er hatte sich dann selbst gesagt, dass es so etwas wie Geister nicht gab, auch keine schwarzen Männer oder Monster. Sie alle waren nur Produkte seiner Einbildung. Dann jedoch war Earl gestorben und als einer der Untoten aus dem Grab auferstanden. Monster in die Welt der Kinderfantasien zu verbannen, ist viel schwieriger, wenn du selbst zu einem geworden bist. Er entdeckte, dass die meisten Schrecken, die in der Nacht lauerten, gar keine echten Schrecken waren. Die meisten waren ganz gewöhnliche Burschen und versuchten ihr Leben zu leben, wie alle anderen auch. Solange man sie in Ruhe ließ, waren sie vollkommen harmlos, abgesehen von einem gelegentlichen Biss in den Hals. Die Menschen waren die wahren Schrecken, regten sich ständig auf und wollten irgendwas töten. Aber Friedhöfe fand er immer noch gruselig, weil er Gespenster gruselig fand. Und die Erfahrung lehrte, dass jeder Friedhof mindestens ein Gespenst beherbergte. Die meisten Leute konnten sie nicht sehen, außer als vorbeihuschenden Schatten in einer unheimlichen Nacht, wenn das Mondlicht gerade richtig fiel. Earl, als Vampir, hatte nicht so viel Glück. Er befand sich auf dem schmalen Grat zwischen Tod und Leben, mit einem Fuß auf jeder Seite, ohne wirklich zu einer von ihnen zu gehören. Ein hüfthoher Holzzaun umschloss den knapp 2 Hektar großen Friedhof. Der Zaun stand an manchen Stellen gerade noch aufrecht, an anderen war er bereits zusammengefallen. Ein hoher, schmiedeeiserner Torbogen markierte den Eingang. Der linke Torflügel hing an einem einzigen rostigen Scharnier. Der rechte Flügel schwang quietschend hin und her. Die Gräber waren durch selbstgemachte hölzerne Grabsteine markiert, ein paar wenige durch bescheidene, echte Grabsteine. Einige hohe Kakteen standen wie reglose Wächter da. Der Wind erhob sich gerade lange genug, um eine Staubwolke aufzuwirbeln und einen Steppenläufer über Earls Weg zu treiben.
»Ich habe vor gar nichts Angst.«
Er durchquerte das Tor. Sofort wurde ihm klar, dass hier etwas nicht stimmte. Löcher klafften auf dem ganzen Gelände, wo sich Zombies den Weg aus ihren Ruhestätten freigegraben hatten. Earl zählte 60, bis er die Lust verlor. Es sah so aus, als hätte nicht ein einziger Leichnam den Anstand besessen, in seinem Grab zu bleiben. Bis auf einen. Im hinteren Teil des Friedhofs befand sich ein Grab, auf dem nur ein eingesunkenes Holzkreuz stand. Der Friedhofswächter saß daneben. Earl konnte den Geist deutlich erkennen. Er war eine Sie, und sie sah so wirklich und plastisch aus wie jede andere Person aus Fleisch und Blut. Es gab wenig Geisterhaftes an ihr, aber Earl wusste es besser. Er erkannte Gespenster. Immer. Da war etwas an dieser bleichen, weichen Konsistenz ektoplasmischer Haut und der milchigen Farbe geisterhafter Augen. Das Gespenst trug abgeschnittene Jeans, ein Flanellhemd und Turnschuhe. Ihr langes braunes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden, wehte in der Brise. Mit ihren Grübchen in den Wangen, den vollen blauen Lippen und einem trainierten, athletischen Körperbau war sie hübsch. Doch selbst ein hübscher Geist war immer noch ein Geist und jagte Earl einen Schauer über den Rücken. Er räusperte sich.
»Entschuldigen Sie, Miss.«
Sie sah zu ihm auf. Dann über ihre Schulter, dann zurück zu ihm.
»Sprechen Sie mit mir?«
»Ich sehe hier sonst niemanden.«
»Sie können mich sehen?«
Er nickte.
»Wirklich?«
»Ja.«
Sie stand auf und wedelte mit ihren Händen vor seinem Gesicht herum.
»Wirklich?«
Er hielt ihre Arme fest.
»Wirklich?«
Der Geist schnappte nach Luft und zog die Arme zurück.
»Sie haben mich berührt!«
Wenn es etwas gab, das er noch weniger mochte als Geister, Dann war es ein Geist, der nicht wusste, wie die Dinge liefen. Sie streckte ihre Hand aus und stieß ihm versuchsweise mit dem Finger gegen die Brust. Als ihre Hand nicht durch ihn hindurchdrang, lächelte sie.
»Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, seit ich das letzte Mal jemanden berührt habe. Fast habe ich vergessen, wie das ist. Sind Sie auch tot?«
»Untot«, korrigierte er.
»Wie? Ein Vampir? Sie sind ein Vampir?«
Sie betrachtete den dünnen, schlaksigen Mann von oben bis unten.
»Sie?«
»Wir haben vor einer ganzen Weile aufgehört, schwarze Umhänge zu tragen. Ich heiße Earl.«
»Ich bin Kathy.«
Sie streckte ihre Hand aus, die er geflissentlich übersah. Er berührte Geister nicht gerne, wenn es sich vermeiden ließ.
»Wessen Grab ist das?« fragte Earl.
»Meins.«
»Dann waren Sie also die letzte Person, die hier begraben wurde.«
»Ja. Woher wissen Sie das?«
»Die letzte Person, die auf einem Friedhof begraben wird, bleibt normalerweise zurück, um den Friedhof zu bewachen.«
Kathy schlug sich mit einer Faust in die Handfläche.
»Das ist es also. Mann, was für eine Erleichterung. Ich dachte, ich sei hier, weil jemand noch irgendeine offene Rechnung mit mir hätte.«
»Hat Ihnen der letzte Wächter nichts gesagt?«
»Nein, er sagte nur Adios, Arschloch, und verschwand.«
Kopfschüttelnd beugte sich Earl zu Cassys Grabstein hinunter, um die Inschrift zu lesen. Es stand kein Name darauf, nur die Worte »Ruhe in Frieden« waren in das Holz geschnitzt.
»Ich war auf der Durchreise, als ich von einem Auto überfahren wurde. Ich hatte keine Papiere bei mir und keine Familie, die nach mir gesucht hätte, also begruben sie mich einfach hier. Sie dachten wohl, sie würden mir einen Gefallen tun. Wie lange muss ich jetzt hier bleiben?«
»Bis der nächste dahin gepflanzt wird.«
»Aber Sie begraben hier niemanden mehr. Heißt das, ich stecke für immer fest?«
»Möglich. Kann's nicht mit Sicherheit sagen.«
Sie zog eine Grimasse.
»Großartig.«
»Ja. Tut mir leid, dass ich derjenige bin, der es Ihnen sagen muss.«
Er tätschelte in dem halbherzigen Versuch, sie zu trösten, ihre Schulter.
»Haben Sie in letzter Zeit irgendetwas Seltsames gesehen?«
»Sie meinen, abgesehen von den Zombies?« »Ja, ich habe schon was Komisches bemerkt. Sehen Sie das Loch da drüben? Da kam gestern ein Leichnam herausgekrochen, aber da ist gar kein Grab.«
Sie zeigte auf einige weitere Stellen, an denen Zombies erschienen waren, ohne vorher begraben worden zu sein. Earl dachte nach. Ruhelose Leichname konnten aus den verschiedensten Gründen aus ihren Gräbern steigen. Vielleicht ein alter indianischer Fluch oder eine mit einem Voodoo-Zauber belegte Erdschicht oder unzählige andere Gründe. Aber Zombies wuchsen doch nicht wie Unkraut. Es musste einen Körper geben, aus dem ein Zombie entstand. Das waren die Regeln. Es sei denn, jemand benutzte schwarze Magie. Aber nicht nur die alltägliche böser Blick schwarze Magie. Etwas sehr viel Unheilvolleres, sehr viel Mächtigeres und sehr viel Gefährlicheres. Das würde nicht so leicht in den Griff zu bekommen sein, wie er gedacht hatte. Kathy folgte ihm zurück zum Friedhofstor.
»Gehen Sie schon?«
Er wollte ihr in die Augen schauen, konnte es aber nicht.
»Ich habe da noch ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss.«
»Oh, okay. Sehen wir uns morgen wieder?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht.«
Sie lächelte.
»Ich werde aufpassen, ob ich irgendwas Ungewöhnliches bemerke. Sie sollten morgen wiederkommen.«
»Mal sehen«, antwortete er.
Er trabte zielstrebig zurück zum Diner und schaute ein letztes Mal über die Schulter zurück. Der Geist winkte ihm von der anderen Straßenseite zu. Earl winkte zurück und ging hinein. Gegen 9 Uhr empfing das Diner die ersten Gäste der Nacht. 4 Teenager in einem Volkswagen Beetle. Sie bestellten die Suppe und den Salat des Hauses. Während Loretta ihren Salat vorbereitete, besprach Earl das Zombie-Problem mit ihr.
»So wie ich das sehe, ist das Problem nicht nur der Friedhof, wie ich zuerst dachte. Sehen Sie, Zombies sind im Allgemeinen nicht sehr helle. Sie ziehen einfach so durch die Gegend, wenn sie niemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Bis jetzt war ja alles, was diese Zombies gemacht haben, hierher zu kommen und sie zu schikanieren. Oder gab es auch mal Angriffe auf irgendwelche anderen Läden?«
»Naja, meiner ist eben am nächsten dran«,
argumentierte sie.
Das habe ich auch erst gedacht. Einfach eine Ortsfrage. Aber 180 Zombies, die ausgerechnet diesen Laden hier aussuchen, nur weil er am nächsten liegt, ergeben keinen Sinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Das sind einfach zu viele, als dass nicht ein paar davon in irgendeine andere Richtung marschieren würden. Es sei denn, sie werden gelenkt.
Loretta streute Croutons auf den welken Salat.
Dann macht das jemand mit Absicht?
Vielleicht. Nur weil sie vom Diner angezogen werden, muss es natürlich nicht unbedingt sein, dass ihnen jemand sagt, sie sollen herkommen. Es heißt nur, dass irgendeine Kraft dahinter steckt. Es kann auch sein, dass es nicht einmal ein Mensch ist.
Sie balancierte das Tablett auf einer breiten, fetten Handfläche.
Was könnte es sonst sein?
Möglich wäre vieles. Eine körperlose, böswillige Kraft wie ein zorniger Geist oder ein erdgebundener Dämon. Auch könnte der Ort ein Zombie-Magnet sein.
Missmutig verließ sie die Küche, um ihre Kunden zu bedienen. Ebenso missmutig kam sie zurück.
Und was kann ich da machen? Soll ich den Priester kommen lassen, damit er das Diner exorziert?
Schaden kann's nicht, aber ich glaube kaum, dass das was ändern würde. Was auch immer es ist, womit sie es hier zu tun haben, es ist um einiges hartnäckiger als das, was ich sonst so zu sehen kriege, mit all diesen Zombies aus dem Nichts und allem. Ist vor dem Ärger mit den Leichen schon mal was Seltsames passiert?
In Rockwood passieren viele seltsame Dinge, antwortete sie. Da müssen Sie sich schon genauer ausdrücken. Was meinen Sie mit seltsam?
Keine Ahnung. Irgendwas mit dem Diner oder dem Friedhof, das Ihnen komisch vorkam.
Sie verschränkte ihre schwabbligen Arme über der Brust.
Gil Wilson, der letzte Besitzer, ist vor 5 Jahren einfach so verschwunden. Der Sheriff hat das Ganze untersucht und nichts Ungewöhnliches gefunden. Alle dachten, den alten Gil hätt's gepackt und er sei einfach weggegangen. Er war ein ziemlich komischer Kerl, hat nie richtig ins Bild gepasst. Das Diner stand dann jedenfalls 3 Jahre lang leer. Danach hat mir der Marshall erlaubt, es herzurichten. Genau genommen ist es immer noch Gils Laden, aber keiner glaubt, dass er zurückkommt. Denken Sie, sein Verschwinden hat irgendwas mit dem Ganzen hier zu tun?
Ich würd's nicht ganz ausschließen.
Und dann ist da dieser Fleck auf dem Boden, der nicht mehr rausgeht.
Blut, sagte Earl.
Verdammt, ich hab's gewusst. Man kann nicht so viel Blut wegputzen wie ich, ohne dass man lernt, es zu erkennen. Jedes Mal, wenn ich es loswerde, kommt es sofort wieder. Ich weiß nicht, ob es mit dem Ganzen zusammenhängt. Trotzdem ist es verdammt lästig.
Sie kratzte ihr Kinn.
Sonst fällt mir gerade nichts ein. Wenn Sie meinen, es könnte helfen, frage ich auch mal rum.
Kann nicht schaden.
Loretta ging wieder zu ihren Kunden hinüber. Die Tür des Lagerraums öffnete sich und Duke erschien mit zerknitterter Kleidung und verfilzten Haaren. Er gähnte und kratzte sich den Bauch in der weitläufigen Region zwischen Bauchnabel und Schritt.
Namen, Duke.
Duke grunzte. Das war das Äußerste an Konversation, deren er so früh nach dem Aufstehen fähig war. Grimassen schneidend, die Augen halb geöffnet, fummelte er geräuschvoll in der Küche herum und klatschte eine schiefe Ansammlung von Brot, Speck, Schweizer Käse, Mayonnaise und Salat aufeinander. Dann stopfte er das Ganze ungeschickt zwischen seine Kiefer und biss einen Mundvoll ab.
»Hast du dir den Friedhof angeschaut?«
fragte er, während er sich Krümel vom Kinn wischte. Earl nickte. Duke öffnete eine Cola und nahm einen großen Schluck. Er schnalzte mit den Lippen und nahm noch ein Bissen.
Und?
Ich hab das im Griff, Duke.
Mit dem Wächter geredet?
Earl warf Duke einen verärgerten Blick zu.
Sicher hab ich mit dem Wächter geredet.
Und?
Ich kümmere mich schon darum, du Idiot.
Die Küchentür schwang auf. Loretta kam herein, mit 2 Teenagern im Schlepptau. Der Junge wirkte groß, athletisch, mit strohblondem Haar. Das Mädchen war eine zierliche Asiatin in Shorts mit einem blauen Trägershirt. Loretta stellte sie kurz vor.
Jungs, das sind Chet und Tammy. Und das sind die Jungs. Sie helfen mir eine Weile mit dem Diner.
Earl nickte in Richtung der Teenager. Duke stopfte den Rest seines Sandwiches in die rechte Backe. Kauend nahm er noch einen Schluck von seiner Cola, bevor er Earl die halbleere Flasche reichte.
»Ich gehe wieder ins Bett.«
»War nett, Sie kennenzulernen«,
bemerkte Tammy, als er zurück in den Lagerraum schlurfte. Duke murmelte eine Antwort, während er ging. Loretta ließ zwei Hamburger-Bratlinge auf den Grill fallen.
»Das Übliche, Kinder?«
»Ja, Ma'am«,
antwortete Chet. Tammy lehnte sich an die Theke. Sie streckte die Arme über den Kopf. Ihr Top rutschte nach oben und entblößte die untere Kante ihres Büstenhalters. Earl blickte taktvoll an die Decke.
»Wie lange wollen Sie hier bleiben, Sir?«
Sie warf ihm ein herausforderndes Grinsen zu.
»Wenn man fragen darf?«
»Paar Tage.«
Sie warf ihr langes, schwarzes Haar mit den Händen zurück. Mehrere Strähnen fielen über ihre Schulter. Leicht seufzend sog sie Luft ein, unhörbar für sterbliche Ohren. Earls Herz schlug hart in seiner Brust. Oder hätte es getan, wenn es noch geschlagen hätte. Er spürte die Verbindung. Vampire hatten einen übernatürlichen Sinn für die körperlichen Begierden der Menschheit. Sie fühlte sich von ihm angezogen, oder, genauer gesagt, von dem Vampir in ihm. Nicht jeder spürte es. Aber wenn Leute es taten, konnten sie nicht anders, als sich zu ihm hingezogen zu fühlen. Kerle wollten seine besten Freunde sein. Frauen wollten mit ihm ins Bett. Nicht, dass sie wirklich wussten, warum. Die Anziehung war fast immer unterbewusst. Tammy beugte sich zu ihm und ließ ihn ein gutes Stück ihres Dekolletés sehen. Langsam fuhr sie mit den Händen ihre festen, herrlich proportionierten Schenkel auf und ab. Earl war für seinen weiten Overall plötzlich sehr dankbar.
»Ich werde in 3 Monaten 18«,
verriet Tammy ohne Vorwarnung. Die Bemerkung hing unbehaglich neben dem Geruch von verbranntem Fett in der Luft. Chet stellte sich hinter Tammy und schlang die Arme um ihre Taille. Keines der Kinder wandte den Blick von Earl ab. Der Vampir lächelte höflich und nickte. Auf der Liste aller Probleme, die Untote hatten, war das Minderjährigen-Syndrom eines der nervtötendsten. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen waren Mädchen im Teenageralter am anfälligsten für seine untote Natur. Sie waren auch am wenigsten in der Lage, ihre Hormonflut unter Kontrolle zu halten. Die Bürde der Selbstkontrolle lastete voll und ganz auf seinen Schultern. Meistens war das linkische Flirten der Teenager ganz einfach zu handhaben. Pickel und Zahnspangen schadeten auch nicht. Tammy legte einen Finger auf ihre roten Lippen und lächelte. Das hier war eine Ausnahme. Loretta kam ihm zu Hilfe.
»Warum wartet ihr Kinder nicht draußen? Es dauert nicht mehr lange.«
»Klar, Miss Vernon«,
antwortete Chet, erpicht darauf, seine Freundin aus Earls Gegenwart zu entfernen. Gegen seinen Willen konnte Earl nicht anders, als Tammys perfekt gerundeten, bald 18 Jahre alten Hintern zu betrachten. Eine wohlgeformte Wade war das Letzte, was verschwand. Loretta räusperte sich auf eine Weise, die zu gleichen Teilen missbilligend und drohend wirkte. Earl entschied, dass jetzt ein guter Moment war, sich in den Lagerraum zurückzuziehen. Chet schlang seine Arme eng um Tammy. Seine prüfende Zunge fand ihr Ohr.
»Lass das, du Blödmann!«
Sie bohrte ihm den Ellbogen in die Seite und er ließ von ihr ab.
»Geh auf die andere Seite!«
»Aber Baby!«
Sie funkelte ihn an. Er gab auf und setzte sich ihr gegenüber.
»Ich verstehe das nicht. Warum willst du so einen dürren, alten Typen, wenn du das hier haben kannst?«
Er spannte seinen übertrainierten Bizeps an.
»Er ist ein Vampir«,
seufzte sie. Fasziniert vom Anblick des eigenen beeindruckenden Körperbaus, hörte Chet nur mit halbem Ohr zu.
»Wer, der fette Typ?«
»Nein, der dürre Typ«,
korrigierte sie.
»Der fette Typ ist ein Werwolf.«
»Woher weißt du das?«
Sie erwog ihm zu erklären, wie sie als kleines Mädchen entdeckt hatte, dass sie das zweite Gesicht besaß. Die Fähigkeit, die übernatürliche Welt zu sehen. Die Welt, deren Existenz die meisten Leute ihr Leben lang abstritten. Die Leute bemerkten Earls fehlenden Schatten nicht oder Dukes vernarbte Handflächen. Dabei waren das für jemanden, der wusste, worauf er achten musste, offensichtliche Zeichen.
»Hey, Baby«, fragte er, »ist mein rechter Arm dünner als mein linker?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich glaube, er ist es.«
Er betrachtete abwechselnd beide Arme.
»Verdammt, ich bin gleich zurück, Babe.
Ich muss zur Toilette und nachschauen, ob es stimmt.
Er stand auf und ging, wobei er mit den Armen schlug wie ein muskelbepackter Truthahn. Eines Tages, tröstete sich Tammy selbst, würde sie eine bessere Anhängerschaft finden. Bis dahin musste er genügen. Obwohl sie sich schon sehr darauf freute, Chet ihren Göttern zu opfern, wenn die Zeit endlich gekommen war. Die Vorstellung, ihn an einen Altar gefesselt und um Gnade winseln zu sehen, amüsierte sie ein paar befriedigende Minuten lang. Grinsend wie ein Idiot kam er zurück.
»Falscher Alarm, Babe!«
Sie schielte auf seine Arme.
»Bist du sicher?«
Ein Stirnrunzeln ersetzte sein Grinsen und er stolzierte noch einmal in Richtung Toilette davon. Tammy gluckste. Ihre Gedanken kehrten zu dem Vampir und dem Werwolf zurück. Ihr Auftauchen war mehr als reiner Zufall. Hatte das Diner sie angezogen? Und wenn es so war, kannten sie sein Geheimnis? Und wenn sie es kannten, waren sie dann hier, um Tammys Vorhaben zu vereiteln? Sie hatte zu hart daran gearbeitet, um jetzt ein paar Außenseitern zu erlauben, sie aufzuhalten. Sie würde, wenn es nötig war, all die dunklen Mächte, die ihr zur Verfügung standen, losschicken, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden. Ein sterbliches Opfer war schon gut, aber ein übernatürliches wog bei den alten Göttern oft mehr. Und zwei Opfer waren umso besser. Wenn es darauf hinauslief, würde sie Chet trotzdem opfern. Die alten Götter waren über jede Seele froh, die sie sich schnappen konnten. Sogar über eine Seele, die so hohl und vollkommen wertlos schien wie seine. Abgesehen davon, was für einen Sinn hatte es, ein glorreiches neues Zeitalter herbeizuführen, wenn man nicht auch ein bisschen Spaß dabei haben konnte? Der Morgen graute und Earl zog sich in seinen Schrankkoffer zurück, während Duke widerstrebend aufstand, um einen neuen Tag voller Arbeit zu beginnen. Earl schüttelte seine Kissen auf, während Duke sich streckte und versuchte, die Knoten in seinen Schultern zu lösen. Da sie Männer waren, drehte sich ihr kurzes Gespräch um ein unvermeidliches Thema. Tammy.
»Sie wollte mich«, bemerkte Earl. »Das arme Mädchen konnte sich kaum zurückhalten.«
»Das Vampirding?« fragte Duke.
Earl blickte finster.
»Du meinst also, eine scharfe junge Frau könnte mich nicht attraktiv finden, wenn ich nicht untot wäre?« »Immer musst du mich fertig machen. Ich sag dir was, als ich noch gelebt habe, wurde ich ständig flachgelegt.«
»Cousinen zählen nicht, Earl!«
Der Vampir schleuderte sein Kissen in den Koffer.
»Du kannst mich mal!«
Duke kicherte.
»Mann, du kannst manchmal echt eine empfindliche Memme sein. Ich hab dich doch nur ein bisschen verarscht, Earl.«
»Ja, toll. Deine Sprüche sind aber nicht lustig. Jedes Mal, wenn du solche Witze machst, bestätigst du negative Klischees. Es ist ein Zeichen für einen reaktiven Verstand, weißt du?« »Leute wie du sind der Grund dafür, dass Vorurteile immer noch ein Problem sind.«
»Verschon mich, Earl!«
»Nein, wirklich!«
Earl kletterte in seinen Koffer, setzte sich aber nicht.
»Du denkst vielleicht, das sei alles harmlos, nur ein kleiner Scherz. Aber Leute wie du sind das Grundgerüst der Intoleranz. Ohne dich könnten diese gefährlichen Fanatiker gar nicht existieren.«
Duke schloss die Augen und kniff sich in den Nasenrücken. Diese Rede hatte er schon viele Male gehört. Es war das Risiko, das mit einem erleuchteten Reisegefährten einherging.
»Okay, tut mir leid.
Ich habe früher auch solche Witze gemacht, habe selbst gedacht, die wären harmlos, aber dann habe ich gelernt, dass sie Produkte eines reaktiven Verstandes sind.«
»In Ordnung, Earl. Ich hab's jetzt verstanden. Keine Witze mehr. Ich werde einfach die ganze verdammte Zeit über ein langweiliger, salbadernder Arsch sein.«
»Du kapierst es einfach nicht, oder?«
seufzte Earl.
»Offenbar nicht.«
Der Vampir saß in seinem Koffer und lenkte die Konversation zurück auf ihr ursprüngliches Thema.
»Sie hatte einen wirklich geilen Arsch.«
»Ist mir nicht aufgefallen.«
»Da musst du schon blind sein, wenn du den nicht bemerkt hast.«
Duke lächelte dünn.
»Ja, kann sein.«
»Nette Titten hatte sie auch.«
»Perfekte Beine.«
»Und diese Lippen,
einen guten Hals«,
fügte Duke hinzu.
»Was soll das denn heißen?«
»Nichts. Habe nur gedacht, sie hat einen guten Hals.«
»Also, jetzt fängst du schon wieder an. Nur weil ich ein Vampir bin, denkst du, ich müsste so ein Halsfetischist sein? Mir ist ein ordentliches Paar Hupen jederzeit lieber als ein toller Hals. Solche Stereotypen erwarte ich von Sterblichen, aber du solltest es wirklich besser wissen, Duke. Du hast zu viele Filme gesehen. Ich meine, ich esse gern und ich bumse gern. Nur weil ich bin, was ich bin, heißt das aber nicht, dass ich beides gleichzeitig mag.
Er verzog das Gesicht zu einer angeekelten Grimasse.
Schon beim Gedanken daran wird mir schlecht. Wahrscheinlich würde ich einen Krampf kriegen oder sowas.
Duke stampfte hinüber zu dem Koffer, drückte Earls Kopf nach unten und schlug den Deckel zu.
Geh schlafen, Earl!
Duke trank schnell einen Kaffee, um wach zu werden und dann an die Arbeit zu gehen, bevor die aufgehende Sonne die Wüste zum Glühen brachte. Außerdem wollte er die Mittagsstunden vermeiden. Werwölfe sind um die Mittagszeit herum am schwächsten, sogar fast menschlich. Doch selbst fast menschlich war Duke ein gewaltiger Berg an Kraft und Ausdauer. Nur lag wenig Sinn darin, sich den Job schwerer zu machen als nötig. Er schlürfte seinen Kaffee, während er seine bisher geleistete Arbeit betrachtete. Der Graben erstreckte sich von der Rückseite der Küche aus 8 Meter weit. Bis zum Propantank waren es noch 6 Meter. Er hätte den kompletten Graben an einem Tag ausheben können. Allerdings hatte er es nicht eilig. Earl würde noch eine Weile brauchen, um das Zombie-Problem zu lösen. Er hatte jede Menge Zeit. Duke stellte die Tasse weg und griff sich eine rostige Schaufel. Ein paar Stunden später erschien Loretta, erfrischt von ihrem Vormittagsschläfchen. Die Haare hatte sie zu einem schlampigen Knoten zusammengesteckt. Sie trug Jeans, die kaum in der Lage waren, die voluminöse Masse ihrer Hüften, Schenkel und des Hinterns zu halten. Ein Flanellhemd, an der Taille zusammengebunden, entblößte ihren wackelnden Bauch. Die obersten 3 Knöpfe waren geöffnet und erlaubten einen Blick auf ein deutliches Stück ihrer riesigen Brüste. Sie trug einen Krug Limonade in der Hand, 2 Gläser in der anderen und ein seltsam suggestives Lächeln auf den Lippen, die dick mit hellrotem Lippenstift überzogen waren. Duke legte seine Schaufel weg, wischte sich den Schweiß von der hemdlosen Brust und stellte sich zu ihr in den Schatten des Diners. Aber es war eine Richtung, die ihn nicht wirklich interessierte.
»Meine Mama hat immer gesagt, dass Tage wie dieser zum Sündigen gemacht sind.«
Sie strich mit dem fast geschmolzenen Eiswürfel quer über ihre Brust. Er rutschte ihr aus den Fingern und verschwand in der Schlucht zwischen den gewaltigen Brüsten.
»Verdammt!«
Sie schickte ihre Hand auf die Suche. Während sie auf der Jagd nach dem verlorenen Eiswürfel zappelte und sich schüttelte, kam ihre linke Brust dem Hemdrand gefährlich nahe und war kurz davor herauszufallen. Als es schon fast soweit war, rutschte der Eiswürfel ihren Bauch entlang und landete im Dreck, wo er augenblicklich schmolz. Sie warf Duke ein verlegenes Grinsen zu, bevor sie sich umdrehte, um ihre Brüste wieder zurechtzurücken. Sie löste ihre Haare und schüttelte sie. Ihr Doppelkinn und die Falten an ihrem Hals klatschten geräuschvoll zusammen. Ihr wirres, blondes Haar verteilte sich um ihr Gesicht, als wäre eine Strohpyramide auf ihrem Kopf befestigt.
»Es ist schon eine Weile her, seit es der liebe Gott für richtig gehalten hat, mich hier mit männlicher Hilfe zu segnen.«
Er vermied es, ihr in die Augen zu sehen, und konzentrierte seinen Blick stattdessen auf die Vertiefung ihres Bauchnabels in den Ringen um ihre Körpermitte. Ihm wurde klar, dass das einen falschen Eindruck erwecken konnte. Also wandte er sich stattdessen dem frisch ausgehobenen Graben zu.
»Sie scheinen ganz gut zurechtzukommen.«
»Ich komme über die Runden.«
Sie stützte die Hände auf die Hüften und kam näher.
»Aber es gibt Jobs, die nur ein Mann erledigen kann.«
Ihre Blicke begegneten sich. Er mochte vielleicht ein Werwolf sein, aber sie war das Raubtier. Loretta war keine attraktive Frau, doch auch nicht vollkommen abstoßend. Unter diesen vielen fleischigen Schichten schien sich eine durchaus nette Frau zu verbergen, und ab und zu, wenn er betrunken genug und geil genug gewesen war, hatte er schon wesentlich schlechtere Angebote angenommen. Aber heute war er stocknüchtern und nur ein bisschen geil. Es war ungerecht. Earl bekam all die Granaten und er hatte Glück, wenn ihm ein 200-Pfünder blieb.
Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Sie sind hier ganz schön ins Schwitzen geraten, was?
Ein Mann sollte bei dieser Hitze nicht draußen sein. Ich würde mich schrecklich fühlen, falls Ihnen was passiert. Warum kommen Sie nicht für eine Weile rein?
Unter dem Vorwand, sich noch ein Glas Limonade einzuschenken, schob er sich so rücksichtsvoll wie möglich aus ihrer Reichweite.
Danke, aber ich will den Graben unbedingt noch fertig machen.
Sind Sie sicher?
Ja. Wenn ich heute damit fertig werde, kann ich das ganze Rohr verlegen morgen machen. Dann haben Sie deswegen keinen Geschäftsausfall.
Sie seufzte.
In Ordnung, das ist Ihre Sache. Aber wenn Sie Ihre Meinung ändern, wenn es zu heiß für Sie wird, ich bin drin.
Loretta steckte ihre Haare wieder zusammen und kehrte ins Diner zurück. Duke maß ihr bebendes Hinterteil mit Blicken. Ein Sixpack oder zwei, und das Angebot konnte anfangen, ganz gut auszusehen. Er nahm sich vor, dem Bier für eine Weile abzuschwören. Eine halbe Stunde später öffnete sich die Hintertür des Diners wieder. Diesmal kam Red von Reds Tierpräparationen und Leichenhalle und ein dünner, älterer Typ heraus.
»Hallo, Duke!«
Red streckte die Hand aus.
»Weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern.«
Duke nahm Reds welke Hand und erwiderte seinen Händedruck fest, aber nicht zu fest.
»Sicher!«
»Das hier ist Walter Hastings.«
Walter tippte an seine Baseballmütze.
»Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
»Walter hat ein bisschen Ärger mit seinen Kühen, und ich habe ihm erzählt, was Sie mit meinen Hunden gemacht haben, dass Sie jetzt so lieb und nett sind.«
»Ich kann Sie ihn auch wieder bissig machen.«
»Nein, das ist schon in Ordnung. Ich mag Sie so lieber. Aber, wie schon gesagt, Walter hat Ärger mit seinen Kühen, und ich habe ihm erzählt, dass Sie gut mit Hunden umgehen können, und er fragt sich, ob Sie vielleicht auch so ein Händchen für Kühe haben.«
»Haben Sie es schon mit einem Tierarzt versucht?«
»Walter hier traut Tierärzten nicht. Er meint, sie seien Teil der, was sagst du immer, Walt?«
»Aufgeblähten und übertriebenen medizinischen Geschäftemacherei.«
»Ich kann sie mir ja mal anschauen.«
So, das war's. In zwei Wochen geht es weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens Die Körperdetektive und Der dunkle Hirte. Ein Hörspiel mit gesundheitspädagogischem Ansatz, bei dem Kindern ganz spielerisch die wundersamen Kräfte ihres Körpers und die Wichtigkeit ihrer eigenen Entscheidungen nähergebracht werden. Eine Produktion unseres Schwesterunternehmens X-Pub Verlag unter der Regie von Johanna Steiner mit den drei Körperdetektiven Valentin Stilu als Lutz, Julia Stöpel als Sunny und Elias Emken als Pepe. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.